Rainer, lies mal vor.
Kapitel 65. Jim Featherstone kleidete sich eilig an und trat in die kalte, verlassene Straße hinaus. Aber dann überlegte er sich, dass es gar nicht so eilte, die Aufzeichnungen des toten Bellamy zu sehen. Er suchte sein Auto im Dunkeln und wurde einige Augenblicke von einem Polizisten aufgehalten, der von irgendwoher auftauchte und einen Automobildieb in ihm vermutete. Er nahm ihn sogar mit zu einer Polizeistation, aber Jim hatte sich bald legitimiert und eine Viertelstunde nach dem Anruf fuhr er schon am Themseufer entlang und durch die einsame Gegend von Chawson. Bellamy war tot. Es schien fast nicht möglich. Lacey hatte es ihm gesagt. Jim hatte seine Stimme sofort wiedererkannt. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl erlassen war, hatte es gewagt, ihn anzurufen. Es musste etwas Ungewöhnliches in Garcastle geschehen sein. Er dachte angestrengt darüber nach. Um 4:30 morgens fuhr er den Abhang nach Gar hinunter und hielt vor den Burgtoren. Offenbar wurde er erwartet, denn die Türflügel des Straßentores standen weit offen, obgleich er nichts vom Pförtner entdecken konnte. Auch die Tür der äußeren Halle war geöffnet, ebenso der Eingang zur Bibliothek. Ohne Zögern ging er hinein. Plötzlich wurde die Tür hinter ihm zugeschlagen. Wie ein Blitz wandte sich Jim um, aber bevor er seine Pistole ziehen konnte, wurde er von starken Händen ergriffen. Er wusste gleich, dass es Bellamy war.
»Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Captain Featherstone«,
hörte er seine sarkastische Stimme dicht an seinem Ohr.
»Sie sind wohl zu meiner Beerdigung gekommen. Nun, wir werden ja auch ein Begräbnis haben. Aber es ist nicht meins.«
Bellamy hielt Jim fest, so dass er sich nicht rühren konnte.
»Sie kommen gerade zur rechten Zeit«,
sagte er vergnügt.
»Nun müssen Sie einmal ein wenig mitkommen.«
Bellamys Stärke war unglaublich. Es wäre Wahnsinn gewesen, sich gegen ihn zu wehren. Ein Schlag dieser großen Faust hätte genügt, ihn zu Boden zu strecken, und dann hätte er kaum noch Gelegenheit gehabt, zu entkommen. »Das ist Ihre frechste Tat, Bellamy. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt noch ein anderes Verbrechen begehen können«, sagte Jim ruhig, während er neben dem Alten den Gang entlang schritt, der hinter dem Speisezimmer zu der gewölbten Halle führte, von wo aus man in die unterirdischen Kerker kam.
»Es wird vielleicht auch mein letztes Verbrechen sein«, stimmte Bellamy zu. »Da ich Sie einfach gefangen nehme, muss ich Ihnen doch schon sagen, was ich beabsichtige. Das ist mein letzter Mord und der wird grandios werden.«
Jim sah das Eisengitter nicht, als er die Treppe hinuntergebracht wurde. Er war davon überzeugt, dass der Alte ihn zu den tiefer gelegenen Zellen bringen würde, wo er seine schlimmsten Feinde einkerkern wollte. Er war deshalb überrascht, als Bellamy mit einem kurzen Griff ihm die Pistole aus der Tasche zog, als sie erst an dem Fuß der Treppe angekommen waren. Bellamy ließ ihn dann los.
»Ich werde Sie hier im Dunkeln lassen.«
Er nahm die brennende Laterne, die offenbar für Jims Ankunft bereitgestellt worden war.
»Ich bin neulich in der Stadt gewesen, Featherstone«, sagte Bellamy plötzlich. »Sie werden es auch wissen, denn zwei Ihrer Beamten haben mich die ganze Zeit verfolgt. Ich habe meinen Arzt aufgesucht. Er sagt, dass ich Arterienverkalkung im höchsten Grade habe und jeden Augenblick am Schlag sterben kann. Das hat mich natürlich sehr interessiert, denn ich hatte mir noch so manches vorgenommen, bevor es mit mir zu Ende ist. Und einer meiner Pläne war, Sie hier gefangen zu setzen.« »Dieser Savini«, fuhr er in Gedanken fort, »hat hier zu viel gelesen, und eines der Bücher war Geschichte. In den alten Tagen, wenn ein großer König starb, pflegte man eine Schar seiner Söldner zu opfern. Es machte ihm den Tod ein wenig leichter zu wissen, dass andere denselben Weg gehen mussten. Und dasselbe ereignet sich nun für mich, Featherstone.«
Er nahm seine Laterne auf und schwang sie im Rhythmus hin und her, als ob er sie im Takt mit einer unhörbaren Melodie hielte, die ihm durch den Sinn ging.
Und es ereignet sich auch für Sie, mein Junge«, sagte er.
Halb auf der Treppe wandte er sich noch einmal um und sah zurück.
»Wenn Sie etwas wünschen«, er zeigte auf die Mauer, »Sie werden Savini dort finden. Sie brauchen nur nach ihm zu klingeln. Gute Nacht!«
Er war so höflich, als ob er sich von einem ehrbaren Gast verabschiedete. Aber als er das Gitter mit einem Krachen fallen ließ und mit dem Vorhängeschloss sicherte, lag ein Lächeln auf seinem Gesicht, das glücklicherweise niemand sah, denn es machte ihn noch weniger anziehend als sonst. Zen wartete in der Halle.
»Nimm das Auto dieses Mannes, Zen, fahre es bis zur Brücke, ungefähr 3 Meilen von hier. Dort läuft ein Pfad entlang. Du hast ihn gesehen?«
Zen nickte.
»Fahre direkt ins Wasser. Du kannst zu Fuß zurückgehen oder dein Rad auf dem Wagen mitnehmen. Das wird leichter sein.«
Er sah auf die Uhr. Es war ungefähr 5.
»Es sind noch 2 Stunden bis Tagesgrauen«, stellte er mit Genugtuung fest und ging zu seinem Zimmer zurück, wo jemand auf ihn wartete.
Featherstone hörte, wie die eiserne Gittertür oben zuschlug und vermutete, warum er hier gefangen gesetzt worden war. Als er allein war, untersuchte er zunächst sorgfältig alle seine Taschen. Er fand nur seine Pfeife und, wenn er sein Taschenmesser nicht mitrechnen wollte, so war er vollständig ohne Waffen. Seine Gefängniszelle lag in vollkommener Dunkelheit und es war ihm unmöglich, die Hand vor den Augen zu sehen. Die einzige Lichtquelle, über die er verfügte, war das Zifferblatt seiner Armbanduhr, das so hell leuchtete, als ob die Farben mit Feuerschrift geschrieben wären. Er tastete sich vorwärts und erreichte eine Wand und ging langsam an dieser entlang. Er erwartete jeden Augenblick, über den Körper Julius Savini zu stolpern, aber er war schon vollkommen in dem Raum umhergegangen, ohne seinen Leidensgefährten gefunden zu haben. Er hatte es schon aufgegeben und suchte nach einem Platz, wo er sich hinsetzen konnte, als er plötzlich eine Stimme flüstern hörte.
»Wer ist dort?«
»Featherstone«, antwortete Jim. »Sind Sie das, Savini?«
»Ja, ich bin es. Faye ist auch hier.«
»Wo sind Sie denn?«
»In Bellamys Luxuszelle«, erwiderte Faye. »Strecken Sie einmal Ihre Hand aus, dann fühlen Sie ein Gitter.«
Jim tat es und berührte plötzlich eine kleine, schmale Hand, die er schüttelte. »Meine liebe arme Faye«, sagte er sanft, »so hatte sie doch noch zwischen seine Zangen bekommen.«
»Ich würde es nicht Zangen nennen. Es ist einem Grabgewölbe ähnlicher«, antwortete Faye. »Dies ist schrecklicher und schlimmer als irgendein Gefängnis, in das Sie mich früher hätten hineinstecken können.«
Dann sprach sie leiser.
»Wir müssen vorsichtig sein. Es ist möglich, dass er oben an der Treppe lauscht.«
»Ich glaube nicht«, meinte Jim. »Ich hörte ihn den Gang entlang gehen. Außerdem sagte er mir, dass ich Sie hier irgendwo finden würde. Wo sind Sie denn eigentlich?«
»In dem Gefängnisraum, in dem er die Frau gefangen hielt«, antwortete Faye. »Sie wissen doch, die Frau, nach der Sie so gesucht haben. Mrs. Held.«
»Ist sie nicht mehr da?« fragte Jim erstaunt. Er hörte nichts mehr und nahm an, dass Faye den Kopf schüttelte. »Ich vermute, dass noch jemand anders kommt. Ist außer Ihnen und Julius niemand in der Zelle? Mein Gott!« Plötzlich erinnerte er sich an Valerie.
»Denken Sie an Miss Howard?«
fragte Faye, die ihn verstanden hatte. »Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen, Featherstone. Aber sagen Sie, haben Sie ein Messer bei sich?«
»Ja, ich habe ein kleines Messer bei mir«, erwiderte er in demselben leisen Ton.
»Tasten Sie einmal das Eisengitter entlang«, bat sie ihn. »Es ist möglich, dass der Zementmörtel noch nicht vollständig hart geworden ist.«
Er tat so, wie sie gesagt hatte, nahm sein Messer und versuchte, die granitharte Oberfläche aufzukratzen, in der das Gitter eingelassen war. »Das ist nutzlos. Ich kann nichts machen. Sie sind doch tatsächlich schon ziemlich lange her, seit dem Tag, an dem Sie die Burg verlassen haben sollten.«
»Hat Bellamy Ihnen das gesagt?« fragte Julius. »Hören Sie, Captain,
Wir haben die Tür, die zu unserer Zelle führt, geöffnet. Aber wir können die obere, steinerne Falltür nicht zwingen. In wenigen Worten erklärte er ihm den Mechanismus dieser Tür, die von Bellamys Bibliothek herunterführte.
»Das hätte ich eigentlich wissen sollen, dass dort eine Treppe war«, sagte Jim bitter.
In den alten Plänen der Burg wurde die Bibliothek stets Gerichtshalle genannt, und in alten Burgen steht die Gerichtshalle direkt in Verbindung mit den Gefängnissen. Gewöhnlich führt eine Steintreppe hinunter. Man kann es überall beobachten. In Nürnberg, selbst im Tower und im Schloss von Chillon. Wenn ich nicht der größte Tor gewesen wäre, der jemals bei der Polizei diente, hätte ich den Fußboden untersuchen lassen. Haben Sie eigentlich eine Pistole?
Nein. Er hat mir meinen Revolver weggenommen.
Ich habe mich noch niemals so schwach gefühlt, Savini, als jetzt, wo ich mich in seiner Gewalt befinde. Haben Sie ihn gesprochen? Fragte er besorgt. Hat er irgendetwas über Miss Howard gesagt oder dass er die Absicht hätte, sie auch hierher zu bringen? Jetzt wird er vor nichts mehr zurückschrecken. Nachdem er mich hier gefangen hält, hat er alle Brücken hinter sich abgebrochen.
Vielleicht hat Bellamy ein paar Werkzeuge in ihrem Raum zurückgelassen, sagte Julius.
Warten Sie, ich will sehen, dass Sie etwas Licht bekommen. Wir haben nämlich das Eisengitter verdeckt, weil wir nicht wollten, dass der Alte uns von dort aus beobachten kann. Fay nahm das Betttuch fort, das das letzte Ende des kleinen Tunnels bedeckte, und einen Augenblick später war der Gefängnisraum, in dem sich Featherstone befand, so hell, dass er alle Ecken sehen konnte. Fay verschwand und reichte ihm, als sie zurückkam, eine Tasse dampfenden Kaffees durch die Gitter hindurch.
»Wie haben Sie denn eigentlich die schwere Tür aufgebracht?« fragte Jim, und sie erzählten ihm beide von Fays Plan und seiner glücklichen Durchführung.
»Ich hatte schon die Absicht, dieselbe Methode bei diesem Eisengitter zu versuchen. Aber dazu müssten wir ein Brecheisen oder sonst ein starkes Instrument haben. Und das besitzen wir nicht«, sagte Julius traurig. »Wenn es Tag geworden ist, könnten Sie vielleicht einmal die Treppe von Ihrer Zelle nach oben gehen und versuchen, ob Sie sie nicht aufmachen können, Featherstone?«
»Ich verstehe immer noch nicht, warum er dieses Loch in die Wand gemacht hat. Sicherlich hat er es nicht getan, damit wir uns besser unterhalten können«, unterbrach ihn Fay. »Darauf möchte ich meinen Kopf wetten. Bellamy gehört nicht zu diesen Leuten. Wenn es nicht dieses schreckliche Eisengitter wäre, würde ich mich auch nicht so fürchten. Aber jedes Mal, wenn ich es sehe, schaudert mich.«
Langsam wurde es Tag. Jim hatte wenigstens etwas Sonnenschein in seinem Raum. Ein Strahl des hellen Lichts ging durch die rostige Eisentür oben am Eingang zu der Treppe. Sobald es hell genug war, stieg er nach oben, griff durch die Gitter hindurch und konnte das Vorlegeschloss fassen. Aber als er es untersucht hatte, wusste er, dass es keine Hoffnung gab, auf diesem Wege zu entkommen. Das Schlüsselloch war von einer ganz besonderen Beschaffenheit. Wenn er sich sehr weit vorbeugte, konnte er sehen, dass die Tür des Ganges oben fest zugemacht war. Auch erinnerte er sich daran, dass sie besonders stark war. Auch ein noch so lautes Rufen war nutzlos, da ja kein Dienstbote im Schloss war. Zum ersten Mal sah er das große Gelenkknie eines dicken Leitungsrohres, das aus der Wand des Wachraumes herausragte und durch den Boden hindurchging. Er untersuchte, was es wohl sein mochte.
»Es gibt zwei solche Rohre«, sagte Julius. »Der Alte wollte früher ein Schwimmbassin in der Nähe der Burg anlegen. Deshalb hat er das Wasser dorthin gelegt. Es hat ihn schon Tausende gekostet, bis ihm nachher einfiel, dass er es nicht brauchte. Es ist eins an jeder Seite. Ich glaube nicht, dass Sie das andere von dort aus sehen können.«
Jetzt erkannte Featherstone plötzlich, warum Bellamy das Gitter zwischen den beiden Gefängnissen angebracht hatte.